Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Städte und Gemeinden stehen vor dem finanziellen Kollaps. Nach eigener Einschätzung droht den deutschen Kommunen die größte Haushaltskrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Städtetagspräsidentin Roth rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit von 15 Milliarden Euro. Hintergrund ist die neueste Steuerschätzung. Den Bund forderte Roth auf, die Interessen der Kommunen stärker zu berücksichtigen. Etwa die Hälfte der Einnahmerückgänge beruhe auf Steuersenkungen.
Die Löcher in den Straßen können kaum noch gestopft werden. Ganz so wie die Löcher in der Stadtkasse. Rüsselsheim geht es schlecht. Ein Schwimmbad musste schon geschlossen werden. Oberbürgermeister Stefan Giltowski kann nur noch den Geldmangel in seiner Stadt verwalten.
Wir leben wie viele andere Städte in einer desaströsen Haushaltslage. Die Einnahmen befinden sich in einer Talfahrt nach unten. Uns brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg, die Einkommensteueranteile schwinden. Wir wissen nicht mehr, wie wir die kommunalen Dienstleistungen überhaupt noch finanzieren sollen, sodass die Verschuldung zunimmt.
Ein Problem nicht nur in Rüsselsheim. Viele Städte und Kommunen kämpfen mit der Überschuldung. 2007 und 2008 waren die kommunalen Haushaltsbilanzen noch deutlich im grünen Bereich. 2009 kam der Einbruch. Minus 7 Milliarden Euro. Auf minus 15 Milliarden werde in diesem Jahr das Defizit steigen, warnt die Städtetagspräsidentin und Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth. Negativrekord in der Geschichte der Bundesrepublik.
Und das in Anbetracht der genannten Finanzkrise in Europa ist mehr als bedenklich. Und deshalb keine Steuersenkung zulasten der Kommunen, sondern eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage und damit eine Stabilisierung der Einnahmen für die Kommunen.
Die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Kommunen müsse erhalten bleiben. Alles andere sei unsozial, urteilt der Wirtschaftswissenschaftler Lorenz Jarras.
Die Abschaffung der Gewerbesteuer würde dazu führen, dass die kleinen Leute noch mehr Steuern bezahlen und die Unternehmen noch weniger.
Doch in Krisenzeiten sind viele Kommunen auch trotz Gewerbesteuer arm dran. Verdienen die Unternehmen schlecht, kommt im Stadtsäckel einfach weniger an.
Die Bundesregierung will sparen, aber nicht in den Bereichen Bildung, Forschung und Kinderbetreuung. Bei diesen Themen gehe es um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, sagte Kanzlerin Merkel. Und die dürfe man nicht aufs Spiel setzen. Eine klare Absage an Hessens Ministerpräsident Koch. Er hatte sich für eine Spardiskussion ohne Tabus ausgesprochen und will den Rotstift notfalls auch bei Kitas und Schulen ansetzen.
Erfolgreiche Forschung kann viel Geld einbringen. Aber ehe das soweit ist, muss erstmal viel Geld in die Ausbildung von Wissenschaftlern gesteckt werden. Auch in der Finanzkrise, sagt die Kanzlerin.
Themen wie Forschung, wie Bildung, wie die Betreuung von Kindern auch in Kindergärten, das sind für mich Zukunftsthemen und da müssen wir klare Akzente setzen.
Ein Bekenntnis zur Steigerung der Bildungsausgaben, deren Machbarkeit aber wird von CDU-Ministerpräsidenten bezweifelt.
Wir haben zugleich eine Garantie für jedes Kind ab dem Jahr 2013. An der Stelle werden wir auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen und wir müssen das alles auf den Prüfstand stellen.
Bildung ist Ländersache, die Ministerpräsidenten mächtig, denn viele Bildungsprogramme werden von Bund und Land gemeinsam finanziert.
Dass der Bund 12 Milliarden Euro mehr für Bildung ausgeben will, ist in Ordnung. Aber natürlich soll er uns nicht mit den Programmen beglücken, wo wir jedes Mal kofinanzieren müssen.
Trotz der Macht der Länder in Bildungsfragen bläst die Bundesministerin und Merkel-Vertraute zum Gegenangriff.
Es ist Kern bürgerlicher Politik, für ein leistungsfähiges Bildungssystem zu sorgen. Und das Gleiche gilt übrigens für die Forschung. Deutschland ist das Land mit dem höchsten Anteil an der Wertschöpfung, der auf Forschung basiert. Da kann doch niemand im Ernst auf den Gedanken kommen, dass da eine Kasse zum Sparen sei.
Schulen, Hochschulen und Kindergärten als Sparkassen? Die Heftigkeit der Debatte in der Union lässt vermuten, dass es nicht allein darum geht.
Der Streit um die Bildungskosten ist ein Streit ums knappe Geld. Es ist aber auch ein Streit um politische Führung. Angela Merkel bekommt Gegenwind aus dem eigenen Lager zu spüren.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist der Konflikt zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften erneut eskaliert. Seit gestern Abend sind nach Angaben von Sanitätern 10 Menschen getötet worden, mehr als 100 wurden verletzt. Beide Seiten lieferten sich den ganzen Tag über heftige Straßenschlachten. Die Regierungsgegner halten sich seit Wochen im Zentrum der Stadt verschanzt.
Thailands Militär geht in die Offensive. Truppen versuchen, das seit Wochen von Demonstranten besetzte Einkaufsviertel abzuriegeln, um den Regierungsgegnern dort Nachschub und Verstärkung abzuschneiden. Die Rothemden antworten mit Gegenangriffen. Den ganzen Tag über wird geschossen, nach Augenzeugenberichten von beiden Seiten, von Soldaten und Demonstranten. Aktivisten der Rothemden bauen neue Barrikaden. Sie sind zornig. Ein mit ihnen sympathisierender, abtrünniger Armeegeneral wurde in der letzten Nacht in den Kopf geschossen, wahrscheinlich von einem Scharfschützen. Er kommandierte einen besonders gewaltbereiten Teil der Demonstranten. Die Regierung hatte ihn als Terroristen gebrandmarkt. Für einige Wochen waren die Demonstrationen friedlich geblieben, beschränkt auf das besetzte Einkaufsviertel. Heute Bilder der Gewalt in weiten Teilen der Stadt. Die Rothemden, meist Bauern, Angehörige der Unterschicht, fordern politische und soziale Rechte. Ihre Führung ist gespalten in Befürworter und Gegner eines Friedensplans der Regierung. Vorgezogene Neuwahlen, das ist die Kernforderung der Demonstranten, waren schon zugesagt, aber dann scheiterte in dieser Woche der Kompromiss an Einzelheiten. Am Nachmittag fiel eine Rauchbombe auf die Rednerbühne der Rothemden und löste vorübergehend eine Panik aus. Die Armee hatte lange gezögert, gegen die Rothemden vorzugehen. Auch jetzt, so ein Sprecher, will sie das besetzte Gebiet nicht räumen, nur abriegeln. Aber die Zeichen stehen auf weitere Eskalation. Das Zentrum von Bangkok heute ein Schlachtfeld. Thailand galt lange als einer der stabilsten Staaten Südostasiens, doch seit einem Militärputsch vor 4 Jahren kommt das Land nicht zur Ruhe. Die Armen, die Unterprivilegierten werfen Armee und Regierung vor, nur die Interessen der reichen Elite zu vertreten. Thailand steht am Abgrund eines Bürgerkrieges.
Die Aufarbeitung der Franco-Diktatur sorgt in Spanien weiter für Aufruhr. Heute wurde der spanische Richter Baltasar Garzón bis auf Weiteres vom Dienst suspendiert. Das beschloss die Justizaufsichtsbehörde. Hintergrund ist ein Prozess gegen ihn wegen Rechtsbeugung. Garzón wird vorgeworfen, bei Ermittlungen zu Verbrechen während der Franco-Diktatur seine Amtsvollmachten überschritten zu haben.
Abschied von einem Richter. Heute Nachmittag verließ Baltasar Garzón sein Büro im Nationalgericht. Mitarbeiter verabschieden ihn. Seit über 20 Jahren war der 54-Jährige dort für die Ermittlungen besonders schwerer Straftaten zuständig. Der oberste Richterrat hatte kurz zuvor in einem eilig einberufenen Plenum einstimmig beschlossen, Garzón von seinem Amt zu suspendieren. Der Grund? Garzón wollte gegen die Verbrechen der Franco-Diktatur, zum Beispiel die Erschießungen, ermitteln. Doch es gibt in Spanien ein Amnestiegesetz, dagegen habe er verstoßen, heißt es. Der oberste Gerichtshof ließ die Anzeige von rechtsextremen Organisationen zu, obwohl sogar die Staatsanwaltschaft keinen Grund für ein Verfahren sah. Garzón, der gestern bei einer kulturellen Veranstaltung auftrat, drohen bis zu 20 Jahre Berufsverbot. Ich sehe dem allen mit Ruhe entgegen. Mit Ruhe, weil ich weiß, dass die Anschuldigungen unberechtigt sind. Ich bin unschuldig. Davon sind vor allem die Opfer der Franco-Diktatur überzeugt. Das Verfahren entsetzt viele im Land. Es ist eine Schande für den spanischen Staat und es ist eine Schande für alle Spanier. Man kann doch nicht nachvollziehen, dass der einzige Richter, der die Opfer der Franco-Zeit suchen will, selber verurteilt wird. Einen unbequemen Richter wolle man mit diesem Verfahren ausschalten, vermuten Beobachter. Garzón muss sein Amt nun ruhen lassen, bis ein Urteil gesprochen ist. Das kann in Spanien lange dauern.
Die FDP in Nordrhein-Westfalen ist nach der Landtagswahl aus dem Koalitionspoker ausgestiegen. Nach dem gestrigen Verwirrspiel stellte Landeschef Pinkwart heute klar, seine Partei stehe nicht mehr für eine Ampelkoalition zur Verfügung. Pinkwart reagierte damit auf die erneute Ankündigung von SPD und Grünen, in jedem Fall auch mit der Linkspartei zu verhandeln.
Er zeigt Rot-Grün endgültig die kalte Schulter. Andreas Pinkwart, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP, schloss heute jegliche Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen aus. Damit beendete er alle Unklarheiten über den teils widersprüchlichen Kurs seiner Partei.
Ja, wir haben eine Bereitschaft erklärt, sie ist nicht angenommen worden und damit ist unser Auftrag ganz klar in der Opposition.
Gespräche mit SPD und Grünen sollte es laut FDP nur geben, wenn diese keinen Kontakt zur Linken aufnehmen. Rot-Grün hatte geplant, Anfang nächster Woche zuerst mit der FDP zu sprechen, verschickte heute aber gleichzeitig eine Einladung an die Linke. Die Absage der Liberalen folgte prompt. Unverständnis bei SPD und Grünen.
Ich bin überrascht darüber, dass die FDP Gespräche mit demokratischen Parteien ablehnt. Eine FDP in der Tradition von Gerd Baum und Hans-Dietrich Genscher, das ist für mich schon überraschend.
Jetzt begibt sich die FDP in Schmollwinkel, statt der Verantwortung gerecht zu werden.
Nach dem Aus für die Ampel bleiben Hannelore Kraft nur noch 2 Optionen. Bleibt sie bei ihrem Wunschpartner Grün, muss sie die Linke ins Boot holen. Ende nächster Woche sollen Sondierungsgespräche beginnen. In einer großen Koalition dagegen müsste sie um den Posten der Ministerpräsidentin kämpfen. Die CDU hat rund 6.000 Stimmen mehr und beharrt auf ihrem Führungsanspruch.
Das Bundesverfassungsgericht hat nun auch offiziell einen neuen Präsidenten. Andreas Voss-Kuhle ist heute ins Amt eingeführt worden. In einer Festaktansprache kritisierte Bundespräsident Köhler den Trend, bei politischen Niederlagen gleich zu klagen. Das Verfassungsgericht sei kein Ersatz für Politik.
Nicht immer strahlen Politiker, wenn sie zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe kommen.
So, Frau Bundeskanzlerin.
Der Senior?
Ja. Der Senior Hans-Jürgen Papier geht nach 8-jähriger Präsidentenzeit. Der Junior Andreas Voss-Kuhle kommt, mit 46 Jahren der jüngste Präsident in der Geschichte des Gerichts. Bundespräsident Horst Köhler nutzte den Ort nicht nur, um Papier Dank zu sagen, sondern sieht den politischen Gestaltungswillen immer mehr verrechtlicht.
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht gedacht als Ersatz für Politik. Es kann den Bürgern und ihren Repräsentanten die Aufgaben nicht abnehmen, selber politisch zu denken, zu streiten, zu entscheiden und dann auch zu handeln.
Das wollten die Richter auch nicht, betonte er. Es sei ungut, wenn überstimmte Minderheiten versuchten, über den Umweg Karlsruhe doch noch ihre Ansichten durchzusetzen. Im Blick auf die aktuelle Währungskrise unterstrich er:
Es war richtig, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds kraftvoll gehandelt haben.
Mit keinem Wort ging dagegen Voss-Kuhle auf anhängige Verfahren zur Währungskrise ein, blickte gleichwohl nach Europa.
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht allein, sondern Teil eines europäischen Gerichtsverbundes, der auf Austausch und gegenseitige Verschränkung angelegt ist.
Ein letztes Mal im Mittelpunkt der scheidende Präsident, flankiert vom neuen Präsidenten, protokollarisch jetzt der fünfte Mann im Staat und dem Vizepräsidenten Kirchhoff links.
Gegen den zurückgetretenen Augsburger Bischof Mixer wird nicht weiter wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt. Der Verdacht hätte sich nicht erhärtet, so die Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Dagegen werden die Prügelvorwürfe massiver. Mit Faust, Stock und Gürtel soll Mixer Heimkinder geschlagen haben, als er in den 70er Jahren Stadtpfarrer von Schrobenhausen war, heißt es in dem Abschlussbericht des Sonderermittlers. Auf dem Ökumenischen Kirchentag in München hat das Thema Missbrauch heute für heftige Diskussionen gesorgt. Bei einer Veranstaltung über sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche beklagten Opfervertreter, dass die Betroffenen nicht zu Wort kommen. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz Ackermann versicherte, die Kirche werde schnell und konsequent handeln, um den Opfern zu helfen und neuen Fällen vorzubeugen.
Eklar gleich zu Beginn. Norbert Denef, selbst Missbrauchsopfer und Vertreter der Opferorganisation Netzwerk B, fordert lautstark, das Podium sofort zu beenden, weil kein Opfer vertreten ist.
Ein runder Tisch ohne Betroffenen, und da ist nicht ein einziger drin. Da redet man nur über Betroffene. Die Zeit hat sich geändert.
Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt, war das Motto der Podiumsdiskussion. Einen schweren Stand hatte der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche.
Ich habe doch den Eindruck, dass jetzt plötzlich die Opfer aus dem Blick geraten. Plötzlich geht es um Kirche und Kirchenpolitik, aber die Opfer, die kommen jetzt hier in dem Sinne nicht zum Tragen.
Die Bundeskanzlerin sieht die katholische Kirche bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle auf dem richtigen Weg.
Mein Wunsch wäre, und den spüre ich aber auch in der katholischen Kirche und auch in anderen Bereichen, wo das vorgekommen ist, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wir haben den Opfern das wiedergegeben, was überhaupt nur möglich ist, nämlich wo immer möglich Strafe zu haben, wo etwas passiert ist, aber eben auch gesellschaftliches Mitgefühl für die, die das erleiden mussten.
Am Abend auf dem Münchner Odeonsplatz feiern Tausende eine orthodoxe Vesper. Dabei wird Brot gesegnet und an die biblische Speisung der 5000 erinnert. Der Kirchentag setzt ein Zeichen der Gemeinschaft, denn eingeladen sind alle Konfessionen. Das gemeinsame Essen soll die Menschen in ihrem Glauben bestärken.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Mai.
Das Tief, das von Polen nach Südskandinavien zieht, bringt morgen vor allem dem Nordosten Deutschlands noch Regen. Ein weiteres Tief zieht über Italien zum Balkan, es sorgt an den Alpen für Regen. Heute Nacht regnet oder nieselt es gebietsweise, auf den höheren Bergen kann es schneien. Im Nordosten regnet es nach Mitternacht stellenweise kräftig. Auch am Tag regnet es im Norden und an den Alpen verbreitet, sonst nur noch etwas Regen, im Westen kommt zwischendurch die Sonne zum Vorschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teilweise frisch mit starken bis stürmischen Böen. Heute Nacht 8 Grad an der Oder und 2 Grad in der Eifel. Am Tag 8 Grad im Allgäu und 15 Grad am Niederrhein. Am Sonntag regnet es im Südosten teilweise, sonst neben Wolken auch freundliche Momente. Am Montag mal Sonne, mal dichtere Wolken und ein paar Schauer. Am Dienstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt fallen Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Susanne Holz. Darin nach dem Rückzug der FDP die schwierige Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen.